Der Torero Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von Investui. Investui ist die einfache und intelligente Art, mit Hilfe von Markteffekten zu investieren. Wie das genau geht und welche Renditen möglich sind, das erfährst du nach deinem Klick auf den Link in den Shownotes.
Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Adler. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torero Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir den Godmode-Trader Harald Weigand eingeladen. Und mit Harry habe ich darüber gesprochen, wie seine Anfänge im Trading waren, was hinter Godmode-Trader wirklich steckt und wie sein Handelsstil konkret aussieht. Bevor wir starten, achte bitte auf die Risikohinweise in den Shownotes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein Gratis-Exemplar des Traders-Magazins. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Impulse. Harald Weigand ist bei mir. Harald Weigand kennt ihr natürlich aus dem Godmode Trader. Harald Weigand ist der Gründer tatsächlich von Godmode Trader. Und wie es zu dem ganzen Portal und den ganzen Services gekommen ist und was Harald Weigand eigentlich mal vorhatte, das werden wir jetzt direkt von dir selber auch erfahren. Harry, ich freue mich, dass du mit dabei bist im Podcast und erstmal willkommen.
Ja, hallo, grüß dich, Wieland. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Podcast. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Ich bin gespannt, wie sich das Gespräch entwickeln wird.
Und ich erst, lieber Ari, und ich erst. Dann steigen wir direkt ein. Und die erste Frage, die mir dazu natürlich gleich in den Sinn kommt, ich hatte es eben kurz angedeutet, du hast ja eigentlich ganz was anderes gemacht. Du bist ja nicht, wie die meisten von uns offen gesagt, du bist ja nicht originärer Trader oder Händler, sondern eigentlich bist du ja mehr am Menschen orientiert als an der Maschine, oder?
Ja, ich habe ursprünglich Medizin studiert. Medizin studiert, mein Vater war Arzt, der hatte eine Arztpraxis, der ist sogar jetzt noch im Alter von 78 Jahren gelegentlich tätig als Arzt. Also ich komme aus einer Arztfamilie, bin da reingewachsen. Das Thema hat mich interessiert. Ich hatte eine Affinität dazu, habe es in Frankfurt am Main studiert. Alle 6 Jahre ein großes Examen gemacht. Ich habe an der Doktorarbeit gearbeitet. Währenddessen habe ich eben angefangen, Aktien zu handeln. Ach, okay. Das war die Zeit des neuen Marktes. Und ja, das hatte sich gut entwickelt. Also auch die Internet-Hosse, die da lief, Ende der 1990er Jahre, lief das heiß. Und da habe ich dann festgestellt, das Thema fasziniert mich. Und auch da hatten wir die Situation, wir hatten sehr starke Trends vorliegen. Ich hatte das Glück, dass ich mich da auch kapitalisieren konnte, also dass ich da was verdienen konnte. Mhm. Und so kam dann der Shift, der Wechsel hin zur Börse, zu den Finanzmärkten, zum Trading.
Ah, okay. Hast du es jemals bedauert, nicht Mediziner dann, also wirklich Arzt tatsächlich geworden zu sein? Mediziner bist du ja, aber eben dann nicht Arzt in der Praxis sozusagen.
Ja, nein, wirklich nicht. Das Thema interessiert mich nach wie vor. Mhm. Und ein erheblicher Teil auch der ärztlichen Tätigkeit beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Psyche der Menschen, der Patienten. Die Psyche, also es gibt Fächer während des Medizinstudiums wie Psychiatrie, Psychoanalyse, Psychosomatik. Also das wird in der Medizin heutzutage großgeschrieben, ist ein wichtiger Punkt. Und das sind eben auch Themen, die man bei der Bewertung der Finanzmärkte durchaus verwenden kann. Ja, die erkennt man dort wieder, massenpsychologische Phänomene. Und insofern bringt mir das auch im aktiven Handel sehr viel. Das Thema interessiert mich weiterhin, aber ich bereue es nicht, dass ich da gewechselt bin, weil als Trader, als aktiver Anleger jetzt, habe ich den Vorteil, und es war damals auch mein Traum, es entspricht auch meinem Naturell, ich bin Schütze vom Sternzeichen. Ah, okay. Und das sind sehr freie Vögel. Ja? Mhm. Also die wollen frei sein, und wenn ich jetzt hier in der Klinik gearbeitet hätte oder in der Praxis, da hat man ja einen sehr strukturierten Tagesablauf, da ist alles vorgeplant und da habe ich diese Freiheiten nicht. Also das war ein ganz wichtiger Punkt, Freiheit. Hm. Und die habe ich und aus diesem Grund bereue ich das überhaupt nicht.
Ja, kann ich persönlich gesehen nachvollziehen. Bin selber, jetzt bin ich kein Schütze, aber ich bin praktisch sehr, sehr freiheitsliebend und das ist im Endeffekt auch einer meiner höchsten Werte, wenn es darum geht, was wirklich mich antreibt. Und das stimmt, als Trader, als Anleger, als aktiver Anleger können wir, und das ist eine Chance, das ist kein Muss, das ist eine Chance, den höchsten Grad der Freiheit erreichen. Nämlich, wie formuliere ich es gerne, 4D, ja, also finanziell, räumlich, zeitlich, persönlich. Ja, also kannst du alles machen im Endeffekt, wenn du willst. Aber von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du da dementsprechend dran geblieben bist. Erzähl mir doch mal von deinen Anfängen. Neuer Markt, da sind ja viele reingegangen und viele waren erfolgreich. Ja. Danach nicht mehr. Bei dir war es dann offenbar anders.
Genau.
Wie waren deine Anfänge?
Das war, also ich habe mehr so die US-Internetwerte gehandelt. Das waren damals also auch schon die Amazon, die Cisco, Yahoo, CMGI. Das waren die Titel, die damals gehandelt wurden, die auch eifrig intensiv besprochen wurden auf Aktienforen und eher weniger jetzt der neue Markt. Aber das waren ja letztendlich auch ähnlich dynamische Trends, ähnliche Entwicklungen, die sich da abgespielt haben. Und was da sicherlich bemerkenswert ist, und ich weiß jetzt nicht, deine Zuhörer, wie tief sie in der Materie drin sind. Ja, also was jetzt wirklich aktiven Handel angeht, Trading anbelangt. Ich bin ja technisch ausgerichteter Trader. Charttechnische Analyse spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Bewertung der Märkte. Und die Bewertung der Märkte ist nun mal die Grundlage des Handelns. Ich bin dann nämlich schnell während dieser Phase damals zu diesem Thema gekommen. Das war damals noch nicht so en vogue, so gebräuchlich wie heute.
Ja.
Ja, also da war man noch ein Außenseiter mit dieser Thematik. Ja. Und man wurde nicht wirklich ernst genommen. Also damals konzentrierte sich alles auf das Interpretieren von fundamentalen Nachrichten, von fundamentalen Hintergrundinformationen. Der Value-Ansatz wurde gefahren, Value-Analyse. Und ich bin da relativ schnell, das muss ja auch irgendwie mit meiner ja, Denkweise zu tun haben, bin dann relativ schnell zu dem Thema technische Analyse gekommen. Also, dass ich mir Charts anschaue, Kursverläufe, Zyklen, Saisonalitäten, Volumenentwicklungen, Kursmuster, Patterns, Candlestick-Formationen. Also das, was ich da auf dem Bildschirm sehe, wie sich die Kurse entwickeln. Weil wenn jetzt ein Großanleger auch einsteigt in eine Position, der kann das nicht unsichtbar machen. Er hinterlässt Spuren. Er hinterlässt Spuren im Chart. Eine solche Kaufwelle entfaltet sich. Die kann man dann auch bewerten, kalkulieren. Und als Privatanleger versucht man sich dann hier entsprechend in Richtung der Aktivitäten der Großen auch zu positionieren und diese Wellen zu schwimmen. Und das hat wirklich gut geklappt. Also da habe ich dann auch den Godmore Trader damals, dieses Portal als Medizinstudent, habe ich das so eher so als Scherz, habe ich das gegründet, diese Internetseite. Und der Hintergrund war der, während der Doktorarbeit, da war ich in der Uni unten im Keller, habe da alles Mögliche gemacht. Und dann gab es dann auch Zeiten, Wartezeiten. Und da bin ich an den Rechner gegangen und habe in der Uni dann unten im Keller habe ich dann US-Aktien gehandelt, aktiv. Nee. Und ich wollte die ganzen Links zu den Seiten, die ich dafür verwende, mit kostenlosen Realtime-Kursen und so weiter, Charts, Broker-Seiten, die ich da verlinkt habe, das wollte ich alles auf einer Seite haben. So hat es angefangen, auch mit dieser mittlerweile legendären Seite Godmore Trader. Ja. Und dann kam natürlich auch der Bärenmarkt. Ja. Da habe ich Federn gelassen, aber so heftig und so extrem, wie es von vielen berichtet wird, dass sie da ihr ganzes Kapital verloren haben, dass dann alles vorbei war. So war es zum Glück bei mir jetzt nicht, aber natürlich habe ich dann gemerkt, auch mit Verwendung der technischen Analyse, wir haben jetzt ein ganz anderes Marktumfeld. Und auch die Stimmung war, ich kann mich erinnern, da ging es ja 2-3 Jahre runter, da habe ich mir gedacht, ich bin jetzt hier in den Markt reingekommen als Anleger in eine Phase, wo der Markt nicht mehr funktioniert und wo es nur noch runtergeht. Also die Börse ist, die gibt's nicht mehr, so nach dem Motto, ja. Hm, hm. Das war so das Gefühl, das ich da hatte, so, ja, jetzt, das muss man jetzt beobachten, ob das nochmal diese Maschine wieder repariert werden kann, die Maschine der Finanzmärkte. Also es waren absolut extreme Bärenmärkte. Die Leute heute kennen so etwas überhaupt nicht. Aus diesem Grund ist auch das Risiko-Money-Management heutzutage ganz anders. Ja. Die Anleger sind sich der Risiken nicht wirklich bewusst. Wenn man das wirklich mal erlebt hat, dann kennt man das. Dann hat man Risikobewusstsein. Ja? Dann weiß man, was passieren kann.
Ja, ich meine, du sprichst
auch natürlich... Jemand, der nicht in der Lage ist oder sein will, emotional und mental, der Positionen hält. Und ja, dann geht es das erste Jahr 20-30% runter, das zweite Jahr, die Kurse fallen weiter, nochmal 20-30%. Also solche drastischen Kursabschläge über einen längeren Zeitraum im Portfolio, das ist nicht mein Ding. Das will ich nicht akzeptieren, bin ich nicht bereit. Aus diesem Grund bin ich kein Investor, also langfristiger Anleger, sondern ein Aktiver. Also dass ich versuche, eher kurz- und mittelfristige Trends zu handeln. Momentum Investing kann man das auch nennen.
Ja. Ja, Swing Trading, Momentum Investing, ja, also so in dem Bereich. Du sprichst einen ganz, ganz wichtigen, wesentlichen Punkt an, der sich seit 2007, 8, 9, also seit der letzten wirklich großen Krise, der Bankenkrise, ja auch wieder gezeigt hat, dass seitdem einfach die Kurse steigen, als ob es kein Morgen gäbe. Ja, also es wird alles ignoriert. Das fühlt sich irgendwie dann doch für die etwas Älteren schon wieder so an wie damals, zur Jahrtausendwende, als irgendwie alles gehypt wurde, alles ging, die Flut hebt alle Schiffe und am Ende ist es auch völlig egal, ob der Umsatz wirklich da ist, Hauptsache die Aktie steigt. Und du hast recht, dieses Thema eines Bärenmarktes, das über Jahre abwärts geht, das haben wir eigentlich seit den 2000ern kaum gesehen, weil 2003 ging es aufwärts und das andere waren eben so Crash, die wurden aufgefangen, ziemlich zügig sogar. Und ab da ging die Post dann wieder ab. Das heißt, in dem Moment, wo eben tatsächlich sich mal ein Bärenmarkt entwickelt, sind viele sicherlich überfordert. Gerade so Langfristanleger, und du sagst es, ne, dass du das nicht akzeptieren willst, die sitzen dann eben auf in Position, hoffen, dass es weitergeht, tut es dann aber genau in diesem Moment nicht mehr. Und dann ist natürlich das Geschrei wieder groß. Dann verbrennt man sich wieder die Finger am Markt. Und wer ist schuld? Der Markt. Ja, so, das ist
ja eine psychologische Komponente.
Na, wie das so ist.
Ja. Schuld sucht man dann oft am Markt, ja. Irgendwie der Broker hat da nicht richtig funktioniert oder das eingesetzte Produkt war falsch.
Ja.
Und alles Mögliche drumherum war falsch und gegeneingerichtet. Aber Realität ist, man muss damit klarkommen. Man muss dann im Vorfeld genau schauen, welche Produkte man einsetzt. Man muss die Risiken im Vorfeld abwägen.
Klar.
Ja, also.
Klar. Ja, wenn ich mittendrin bin, ist es zu spät, irgendwie wirklich nochmal völlig umzudisponieren. Und dann muss es alles sitzen, da muss die Entscheidung eigentlich schon getroffen sein, was nachher damit passiert. Ne? Das ist definitiv
also, der Punkt. Ich denke, das geht aber auch immer mehr so in Richtung dieses Momentum Investings, weil sich Trends viel schneller entwickeln an den Finanzmärkten. Ja, schau dir mal an, Solaraktien, da gab es einen ersten Hype. Es ging gewaltig hoch, das waren wunderbare Rallyes. Und da hätte man sich was aus dem Kuchen herausschneiden können. Wäre man aber drin geblieben damals in den Solaraktien oder wäre man drin geblieben in 3D-Druckeraktien, oder wäre man drin geblieben in, nehmen wir die aktuellen starken Trends, Wasserstoffaktien, ja. Das kann auch nicht ewig so steil explosiv nach oben rausgehen. Da werden starke Korrekturen kommen. Mhm. Und ja, mein Plädoyer ist jenes, dass man während der starken Trendphasen versucht mitzuschwimmen, ja, risikoadjustiert und dann, wenn sich größere Korrekturen ergeben, dass man da rausgeht. Und das ist natürlich leicht gesagt, aber es geht. Das geht, das funktioniert mit dem, ja, technischen Ansatz.
Ja. Ja, das ist halt genau der Punkt, weil du weißt ja nie wirklich, ohne entsprechende Ausbildung, ist der Trend zu Ende oder ist das nur eine Korrektur? So, woran, ja, erkennst du denn, dass der Trend zu Ende ist? Ja, dass kein, ja, neues Hoch mehr kommt, weil irgendwann ist der Drops gelutscht. Ja, und dann ist es vielleicht dann doch eine gute Idee, auszusteigen. Du hast zwar ein bisschen was hergegeben von deinem ursprünglichen Gewinn, bleibt ja nicht aus, mhm, aber einen Großteil hast du halt noch. Und je länger wartest, umso mehr geht halt verloren. Und dann kommt wieder die Psyche rein. Ja. Und dann ist tatsächlich der, ja, Markt, ja, nicht mehr schuld, sondern du selbst. Ja. Wie das dann eben so ist. Erzähl doch noch mal ein bisschen, Harry, über Godmore Trader. Erstmal, ich finde den Namen ja auch so unfassbar cool. Wie bist du darauf gekommen? Ich hab schon Verdacht.
Das macht Spaß. Da muss ich heute noch schmunzeln. Also ich bin auch ein Computerfreak. Ja. Ich habe damals Atari, Amiga, C64. Ich habe viel Computer mit Computern gearbeitet. Mhm. Also gespielt auch als Jugendlicher. Und über das Spielen kommst du dann eben näher mit dieser Technik in Kontakt. Ja. Also ich sehe durchaus auch Vorteile, wenn Jugendliche sich damit beschäftigen. Mhm. So war es nämlich bei mir. Ja, also mit das Thema Computer hat mich fasziniert, Internet hat mich fasziniert, um jetzt so die ganz großen Überbegriffe zu wählen hier. Und natürlich dann auch der Handel über das Internet. Ja, das war ja vor meiner Zeit, lief das noch über Fax und telefonisch ab, auch vor deiner Zeit. Ja. Also das war dann so der, genau zu unserer Zeit, als mit dem Internet losging, ja, Internethandel, direkter Handel, in Echtzeit handeln, ja, handeln auch mit Leverage. Mhm. Ja, was war jetzt nochmal genau die Frage? Also wie es losging oder
wie du auf den Namen gekommen bist?
Ach so, mit dem Namen. Ja. Also Godmore Trader, Medizinstudent. Also ich habe dabei, wie gesagt, auch mit Computern mich beschäftigt. Und in dem Zusammenhang gibt es in Computerspielen eben den sogenannten God-Mode.
Ah.
Das ist eine Tastenabfolge, die man da eingibt, geheim. Mhm. Und wenn man diesen Code kennt, ist man in der Lage, in einem Computerspiel dann, da ist man unendlich stark, unendlich schnell, unverwundbar, ja, also wirklich mit einem Schmunzeln zu sehen, das Ganze. Godmore Trader, unverwundbar handeln, Gewinne machen, ja. Das ist nämlich genau nicht möglich. Ja, also Risiko ist da, man muss das Risiko abwägen können und aktiver Handel ist schwierig, muss man sagen. Gerade am Anfang ist es schwierig, da reinzukommen, das zu verstehen, das zu erlernen, weil da spielen viele Faktoren eine Rolle, die ein angehender, aktiver Anleger so nicht erwartet. Auch die Fallstricke der Psyche, ja, Angst und Gier, da ist man gefangen zwischen diesen beiden emotionalen Regungen. Ja. Und das ist unglaublich stark. Ja, wenn man da auch zu nah dran ist, gerade diejenigen, die jetzt auch zu kurzfristig handeln, aus meiner Sicht, ja, die werden dann ja regelrecht von den Kursen aufgesogen, ja, und also die haben ja richtig diese Kursbewegung auch im Blut dann, also dass sie so nah dran sind, dass das so stark die Emotionen dann auch beeinflussen kann, dass da Fehlentscheidungen eben getroffen werden. Ja, ja, wirklich professionelle Arbeit in jedem Beruf eigentlich, die läuft rational ab und nicht emotional. Ja.
Ich notiere mir das gerade, weil das ist wirklich eine Aussage, die nehme ich gleich als Headline für das Gespräch, falls ich noch irgendwas, was noch Besseres kommt. Professionelle Arbeit ist rational, finde ich super, weil es genau das natürlich ist. Emotional treffen wir zwar Entscheidungen, aber rational müssen wir sie eben umsetzen. Ja. Und das
ist etwas, was gerade, und du hast völlig recht, im Daytrading oder im sehr kurzfristigen Trading halt immer wieder reinkommt. Du siehst einfach dein Geld kommen und gehen. Und das ist etwas, das musst du lernen als Trader. Da musst du eben mit umgehen können, um dann eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen oder eben auch bei der gemachten Entscheidung zu bleiben, ja, im Sinne des Szenarios. Ja, deshalb, also ja, ne, God Mode, deshalb, ich hatte ja den Verdacht, ne, dass du da so ein Gamer auch bist und da so ein bisschen
das. Ja, ja. Sehr, natürlich. Da rührt es her. Das rührt tatsächlich daher. Und der God Mode Trader, dieses Portal hat sich ja dann wirklich gut entwickelt. Zugriffe nahmen immer weiter zu. Mhm. Wir haben immer mehr Content, also Inhalte angeboten, Kurse angeboten. Und das war die Anlaufstelle letztendlich für aktive Anleger im deutschsprachigen Internet. Und mit dem Namen, ja, God More Trader, ja, damals die ABN AMRO aus den Niederlanden, dieser Emittent, der hat uns da wirklich auch geholfen. Das war unser erster großer Werbekunde, die das Ganze akzeptiert haben, ja, also dass sich aus dem eigentlichen Scherz eines Studenten bei der Namenswahl dieses Portals, dass ich dann so etwas Großes entwickeln konnte. Und dann kamen nacheinander, also wir hatten dann wirklich alle Emittenten, alle Banken als Kunden, als Werbekunden. Und damals war dieses Werbegeschäft, diese Internetwerbung aus dem Finanzbereich war sehr hoch gepreist. Also das war ein sehr gutes Geschäft. Und so hat sich der God Mode Trader entwickelt. Und alles ist im Fluss, gerade auch im Internet. Die Trends bewegen sich enorm schnell. Man muss wirklich auf der Hut sein und aufpassen, schnell reagieren können. Wenn man da stehen bleibt, ist das nicht gut. Ja, und jetzt auch mit dem God Mode Trader, wir haben uns da sehr weiterentwickelt. Ja, also immer neue Ideen dann eingebracht. Wir haben immer geschaut, in welche Richtungen sich die Trading-Szene auch entwickelt. Und wir waren eben dann nicht so stark auf den, das war nur eine Facette bei uns, dieser ausgeprägte Intraday-Handel. Mhm. Weil meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit für einen Anleger im Intraday-Handel Geld zu verlieren, die ist einfach enorm hoch. Also sagen wir mal von 20 Tradern ist einer dann dabei, der wirklich nachhaltig gut Geld, wirklich gut Geld verdient. Von 20 einer. Das ist so meine Richtgröße. Also die, wenn ich Leute fragen, ja, ich, also teilweise kommen Studenten dann auch zu mir und sagen so, ja, ich will Daytrader werden und will das jetzt morgen umsetzen und das Studium schmeiße ich da so, verwerfe ich jetzt, und dann sage ich, um Gottes Willen, mach das auf keinen Fall. Also das geht nach hinten los. Ja? Ja.
Ich komm mal da rein, Harry, weil das ist natürlich genau die Frage, warum funktioniert es denn aus deiner Sicht nicht? Warum ist es für viele praktisch unmöglich oder schwer, zumindest?
Im kurzfristigen meinst du jetzt?
Ja, genau,
im
ganz kurzfristig zu handeln und damit erfolgreich zu sein. Kurzfristig handeln kann ja jeder, nur erfolgreich sein eben nicht. Warum? Mhm.
Im ganz kurzfristigen ist, das ist jetzt subjektiv, klar, aber habe ich den Eindruck, dass die Signallage, also valide Signale, Signalkonstellationen, da weniger ergiebig ist als in allen Zeitebenen darüber. Da entstehen viel mehr Fehlsignale. Der Hintergrund könnte sein, dass Intraday natürlich ganz andere Aktionen ablaufen, was die Intraday-Bewegung anbelangt, als jetzt auf Sicht von Wochen. Ja, wenn du zum Beispiel eine Aktie hast, die ein belastbares Tief, ein Korrekturtief ausbildet innerhalb von Wochen, hat dieses Korrekturtief hat einen Wert, hat eine Bedeutung. Ja, es ist belastbar. Wenn aber Intraday ein kleines zyklisches Tief im 15-Minuten-Chart jetzt entsteht, so eine kleine Bodenkerze, ein kleines Korrekturtief, der Wert ist gleich null. Ja, also das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das ist kein belastbarer kleiner Boden dann. Ja? Mhm. Also von daher ist einfach die Umgebung, ja, die Umgebung, die Mechanismen Intraday sind meines Erachtens andere als die, die man dann in dem kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster hat, also sprich so auf Sicht von Tagen, Wochen, Monaten. Da hast du bessere Signale, validere Signale. Ja, Das ist der Grund. Das ist meines Erachtens der Grund. Und Intraday arbeiten ja viele, das fängt ja an mit dem Sekundenhandel, mit dem Scalp-Trading.
Ja.
Da hast du ja keine Patterns, da hast du die Ranges, ja, hast einen Range-Breakout, da hast du, das ist also sehr kryptisch. Das sind sehr einfache Signale, so gesehen, die du da hast. Und diese Signale in größeren Zeitebenen sind eben viel weniger kryptisch. Ja, also die kannst du viel besser beschreiben. Da hast du viel mehr Details. Das hast du Intraday nicht.
Ja.
Außerdem vielleicht noch ein Punkt. Also du konkurrierst gerade jetzt Intraday wirklich direkt mit den Maschinen. Ja, also mit diesen HFT, High Frequency Trading Maschinen und mit den Algos. Also da, das ist auch ein Punkt, dass du als Mensch gerade Intraday jetzt von den Strategien auch direkt in Konkurrenz mit den Maschinen trittst.
Ja. Ja, wobei es natürlich schon so ist, und das ist ja genau deshalb auch die Frage. Wenn du auf den Chart schaust, die Bilder sehen ja immer gleich aus. Intraday genauso wie End of Day oder Wochenchart und so. Ne? Du siehst die Formation. Nur wie immer, du siehst sie erst im Nachhinein. Und ich glaube, was für viele wirklich so ein Punkt ist, dass sie, wenn sie zum Beispiel im 5-Minuten-Chart unterwegs sind, dass die Signale eben auch nur für den 5-Minuten-Chart gelten. Wenn du in den Tag guckst oder der Tag selber, ist die Kerze eine, ja, rot oder grün oder irgendwas dazwischen, also Doji bis hin zur vollen Kerze. Aber wenn du das dann aufbrichst, dann siehst du dieses ganze Teil Bewegung, nur die haben für die größeren Anleger, die auf den Tageschart schauen, überhaupt keine Relevanz. Ja, und dementsprechend, ob du den Boden im 15-Minuten-Chart hast oder nicht, das fällt dann noch nicht mal auf. Und ich glaube, das kann auch sicherlich ein Punkt sein, weshalb einfach dieses Kryptische oder diese Validität gar nicht so da ist, weil sie eben nur in diesem gewählten Zeitraum gilt. Ja, so. Und deshalb gelten dann auch die Kursziele nur da oder auch die Intraday-Widerstände oder Unterstützung oftmals nur da. Es sei denn, du hast dann welche, die dann sich überlagern, ja, die Intraday dann an den Unterstützungsbereich vielleicht vom Tageschart oder vom übergeordneten Bild kommen und so weiter und so fort. Ja, aber das ist eine Kunst, das dann herauszulesen. Also das denke jedenfalls ich. Oder wie siehst du das?
Was sicherlich auch noch eine Rolle spielt, ist, du hast, wenn du Signale in größeren Zeitebenen handelst, also auf Sicht von Tagen und Wochen, hast du mehr emotionalen Abstand zu dem Geschehen. Ja. Intraday musst du schneller reagieren. Ja. Und das müsste man jetzt mal wissenschaftlich genau aufschlüsseln, was da passiert. Ja. Mhm. Es wirken Emotionen auf einen ein, Intraday sehr stark. Man muss schnell reagieren bei dieser stark emotionalisierten Lage. Dann kommt noch hinzu, dass meines Erachtens auch, man braucht wirklich dann, wenn man Intraday handelt, wirklich eine sehr schnelle, sehr stabile Internetleitung, Internetzugang.
Ja.
Weil ansonsten, ich habe da auch schon Dinge gesehen, hatte da Kollegen neben mir sitzen, bei denen die Kerze da bling, ja, kam dann erst später oder andersrum bei mir. Kam dann erst später, also da war eine riesen Diskrepanz da zwischen verschiedenen Anbietern auch und ja, also teilweise war es so, dass dann ein Kollege auf Basis, also ich hätte ihn arbitrieren können, wenn man das so zusammen macht, ja. Also das spielt auch eine Rolle, aber Jomai, das sind jetzt so Feinheiten, aber entscheidend sicherlich so Emotion, starke Emotion, schnelles Reagieren, du kannst überhaupt nicht jetzt wirklich auch Intermarket-Faktoren da nicht mit reinnehmen, die spielen für mich eine wichtige Rolle. Also, dass ich schaue, wenn ich einen bestimmten Basiswert handle, dann schaue ich, mit welchen anderen korreliert er, wie sieht dieses Umfeld aus, dieser anderen Sektoren, ja, und anderen Finanzmarktbereiche, die bewerte ich dann auch. Also, da kann ich dann in Ruhe einen Plan erstellen. Und das ist so im Intraday-Bereich, kommt das ja so recht subkortikal, musst du das dann so abschießen. Ja, ist so eine Erstellen eines Planes so meines Erachtens nicht möglich.
Ja, ja.
Aber ist so, und das ist ja auch noch bei einem Punkt, bevor ich es vergesse, Wieland, es gibt Daytrader, es gibt Intraday-Trader, die sehr, sehr gut handeln können, die wirklich gut Geld verdienen damit und das sollte man auch erwähnen. Ja, das sollte man auch erwähnen. Ich möchte jetzt nicht das Thema Intraday-Handel so allgemein grundsätzlich allen madig machen. Jeder kann das ja mal probieren. Man kann ja auch mit einer kleinen Size handeln. Ja, das tut dann nicht weh. Und jeder Mensch ist anders emotional und rational gestrickt. Jeder muss sehen, muss sich erstmal orientieren, muss schauen, was gibt's denn für Handelsmöglichkeiten und was ist das Richtige für mich. Und das, was für mich persönlich das Richtige ist, muss nicht für dich oder für jemand anderen, für die Zuhörer das Richtige sein. Voilà. Also diese Genese des persönlichen Handelsstils, das ist eine Entwicklung und das ist ein Orientierungsprozess und irgendwann landet man dann bei dem, was für einen selbst das Richtige ist.
Ja, du sprichst es aus, Trading ist individuell. Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt in jeder Folge mal gesagt habe oder in jeder zweiten. Nur es ist einfach wichtig. Das Angebot da draußen, und das ist ja etwas, was sich viele nicht bewusst machen. Die sehen eben, okay, ich könnte mit Trading Geld verdienen, ich gucke es mal genauer an. Ja, aber was darf es denn bitte sein davon? Von diesem ganzen Universum, das wir auch bedienen können, ja. Und du kannst ja gleichzeitig Intraday-Handel betreiben, genauso wie du gleichzeitig eben auch End of Day und alles andere dazwischen machen kannst. Also du musst dich auch entscheiden irgendwann. Und da ist eben der individuelle Fit wichtig. Denn wenn ich eher so ein ungeduldiger Typ bin, dann kann ich mit dem Wochenchart genauso wenig anfangen, wie jemand, der tiefe Analysen braucht, sich im Minutenchart eher nicht wirklich wohlfühlt und auch völlig überfordert ist. Ja? Und alles dazwischen. Also deshalb frage ich ja auch so. Und deshalb fand ich es auch noch besonders spannend, einfach zu hören, wo denn eigentlich deine Bedenken sind, wenn es eben um den Handel intraday geht, was ja eben für viele wirklich erstmal verlockend ist.
Ja, die Bedenken sind, weil ich habe bei uns natürlich Gottnotrader und Guidance. Ja, Guidance ist ja mittlerweile die Plattform seit ein paar Jahren, das Projekt, das bei uns im Vordergrund steht.
Ja.
Diese Handelsplattform, Kommunikationsplattform, Analyseplattform, also man hat da wirklich alles wie ein Cockpit eines Piloten, hat man alles vor sich. Dort haben wir über 300.000 aktive Anleger und Anlegerinnen, die ihre Charts eben beobachten, auswerten, die kommunizieren untereinander, was tradest du, die Aktie oder den Rohstoff, mit was für ein Instrument, bei welchem Broker bist du, all das, dieser Austausch spielt eine ganz wichtige Rolle bei uns auf der Plattform und jetzt habe ich so ein bisschen Werbung für Guidance gemacht und auf jeden Fall und habe dabei jetzt den roten Faden verloren, weil während ich hier mit dir spreche, habe ich fortlaufend auf den Blick auf den Kryptowährung und sehe dabei dies und jenes. Auf was wollte ich jetzt hinaus? Ach so, genau. Da sehe ich natürlich, welche Trends es gibt, welche Fettnäpfchen es gibt, in die man treten kann als Anleger. Und ich sehe einfach die Quote. Mhm. Ja? Ich sehe so und so viel verlieren Intraday.
Ja.
Und es sind enorm viele. Und das will ich einfach nur auch sagen, ja, dass die Leute das wissen. In dem Bereich, das ist ein Haifischbecken, da verlieren unglaublich viele. Und ich habe gesagt, also von 20 wird einer Erfolg haben. Und das heißt also, wenn ich mich jemanden unterhalte, sage ich dann, du bist der eine von 20, der es dann schafft. Ja. Dessen solltest du dir bewusst sein. Also die Quote da ist einfach, ja, zeigt auf, wie gefährlich der ganz kurzfristige Handel Intraday ist.
Ja, und das heißt ja auch immer wieder, und das kann ich auch bestätigen, du musst erstmal dich mit den anderen Themen beschäftigen, also erstmal langfristig, bevor du kurzfristig wirst. Also erstmal wirklich das alles beherrschen und dann kannst du mal gucken, ob du Intraday auch damit klarkommst. Denn dann kannst du nicht mehr groß überlegen, dann musst du wissen. Ja, dann bist du, dann kannst du nicht mehr die bewusste Inkompetenz haben, dann musst du die unbewusste Kompetenz haben, um dann eben wirklich schnell auch mit dem Markt gehen zu können. Ne? Minute ist wirklich auch extrem, 5 Minuten geht schon noch. Alles, was da drüber ist, 15, 10, ist ja fast schon gemütlich. Ja. So.
Was ja auch interessant ist, es gibt ja Nord-Süd-Gefälle, was die Affinität zu diesem Skype-Trading, also dem Sekundenhandel, anbelangt. Echt? Das ist sehr auffällig. Ist mir aufgefallen, weil ich habe Vorträge gehalten und halte sie ja über viele Jahre, Jahrzehnte, muss man ja sagen, mittlerweile. Und wenn ich im Norden war, das war eher ruhiger, ja. Mhm. Da ist zum Beispiel auch der Börsentag, der konzentriert sich mehr auf Investoren. Das ist eher langfristig, eher nachhaltig.
Ja.
Langfristig. Und je weiter man in den Süden kommt, wenn ich dann in Österreich bin, merke ich, wow, hier sind aber viele aktive Anleger in Österreich. Und geht man weiter in den Süden, nach Italien, das gibt Riesenveranstaltungen dort. Da wird gescalpt. Also richtig kurzfristig intraday aktiv gehandelt. Also dieses Nord-Süd-Gefälle ist auffällig und ist bemerkenswert.
Interessant. Das sehe ich jetzt nicht so erwartet, weil ich kenne natürlich die Nordlichter besser als die Südlichter, aber das hätte ich in der Konsequenz jetzt tatsächlich auch nie erwartet. Interessant. Aber ja, so hat ja irgendwie jede Region auch seine Spezialitäten. Und ich glaube, das ist ja nicht nur dann, wenn du von Norden nach Süden gehst, sondern auch von Westen nach Osten beispielsweise. In Asien sieht die Geschichte ja nochmal wieder anders aus. Und ja, wie es im Osten ist, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber gerade in Asien.
Ja, mir würde es auch interessieren, zum Beispiel in Russland. Ich habe da mal Zahlen gesehen, da soll es Millionen Trader geben. Also da will ich wirklich noch belastbare Fakten, also wirklich Informationen haben, die dann auch stimmen. Weil Millionen Trader, also wirklich aktive Trader, das wäre ja dann erheblich mehr als jetzt im deutschsprachigen Internet, ja. Also ja. Das wäre das Zigfache. Also das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Ja,
ja. Wie groß
ist das eigentlich? Du hast recht, da hast du natürlich alle Facetten. Und hast natürlich zum Beispiel in China jetzt, hast du da, die kommen ja jetzt so langsam erst mit diesem Thema in Kontakt, ja. Also da ist das Fachwissen zu dem Thema noch nicht so da, ja.
Und, aber ich kann dir da eine Zahl nennen.
Ja?
170 Millionen.
Ja, also was ich von Emittenten gehört habe aus Hongkong, da ist auch Aberglaube da, ja, bestimmte Zahlen spielen dort, haben dort eine bestimmte Rolle. Und aus diesem Grund haben jetzt die Emittenten dann auch einfach mal, haben sie, also die BNP Paribas, der hatte mir berichtet, da haben wir dann einen Optionsschein rausgebracht mit einer Glückszahl als Wertpapier-Kennnummer. Und dieser Schein wurde gehandelt wie verrückt, ja.
Krass.
Das müsst ihr mal vorstellen.
Ja, das ist krass. Ich meine, da merkst du auch wieder, eine gewisse Verantwortung steckt ja auch immer in solchen Produkten und auch in Institutionen. Ja, ich meine, wenn ich jetzt natürlich irgendwie sage, es ist völlig egal, was für ein Produkt das ist, ich baue da jetzt irgendwas, was die Leute so dermaßen anzieht. Und ob sie damit Geld gewinnen oder verlieren, ist natürlich dann auch, muss man ein bisschen in Klammern setzen. Aber ja, der Mechanismus ist ja da. So, und von daher, wenn die Menschen eben so handeln und ihre Motive haben, dann ist das halt so. Und das ist eben auch spannend.
Ja, ich wollte es einfach mal herausstreichen, so diese unterschiedlichen Umgebungen, ja, absolut, was da dann für Themen reinspielen, die bei uns zum Beispiel überhaupt nicht reinspielen. Ja. Aber letztendlich wird jeder Anleger, egal wo auf unserem Planeten, über Erfolg und Misserfolg konditioniert.
Ja, ja,
absolut. Wenn ich eine schlechte Erfahrung mache, wenn ich auf die heiße Herdplatte gefasst habe, dann habe ich gelernt in der Regel und werde da nicht ein zweites Mal drauf fassen.
Ja. Ja.
Und werde mich weiterentwickeln.
Ja, absolut. Der Mensch lernt aus Erfahrung. Und das ist wieder so ein Punkt, jetzt können wir dann wieder den Bogen schließen, so zur Ausbildung oder auch zu Portalen, zu Communities und so, kann man ja gemischt sehen. Aber genau dieses Thema, der Mensch fasst auf die heiße Herdplatte und stellt fest, sie ist heiß. Am Ende, und das ist eben so der Punkt, was können wir denn machen, wenn wir ausbilden oder wenn wir beraten oder coachen oder eben an die Hand nehmen oder so einen Dienst anbieten? Wir können immer sagen, hey, pass mal auf, wenn du darauf fasst, ist heiß, musst du aufpassen. Was machen die Leute? Natürlich fassen sie da drauf, weil sie glauben es ja nicht, oder? Das heißt, wir können sie immer nur sensibilisieren, aber die Erfahrung müssen sie trotzdem selber machen. Das Einzige, was wir verhindern können, ist, dass die Fallhöhe einfach zu hoch ist und die Herdplatte zu heiß ist oder die Hand zu lange drauf liegt, oder? Was meinst du?
Mhm. Absolut, aber diese Ratschläge, die man da geben kann und die ich auch bei Guidance da habe ich einen sogenannten Desktop, also sprich, das ist ein Kanal, da folgen mir jetzt gerade aktuelle Zahl, ich schaue gerade drauf, während des Gesprächs. 44.360
wow.
Traderinnen und Trader folgen mir da jetzt und das geht also sehr steil hoch. Diese Kurve ist übrigens jeder, der hier zuhört, ist eingeladen, einfach meinen Namen im Internet mal eingeben, Harald Weigand, da kommt sehr viel und da ist dann auch sehr schnell der Hinweis zu diesem Guidance-Desktop. Und ja, da gebe ich viele Ratschläge und so ein Ratschlag ist viel wert. Also auch allein einfach die Information. Viele wollen in den Intraday-Bereich gehen und denken sich, oh, Zeitraffer, ich kann da schnell reich werden, es geht schneller. Oh. Mhm. Und dann werden so Rechnungen angestellt. Ja, wenn ich jetzt in 3 Tagen 2% mache, dann kumuliert gesehen so und so und so. Und dann kann ich mir in 6 Wochen kaufe ich mir mein Ferrari. Ja, ja, ja. Mhm. Also diese, das ist ja noch Träumerei. Ja, das ist Träumerei und hat mit der Realität nichts zu tun. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, realistische Renditevorstellungen haben. Was ist möglich? Und diese Ratschläge sind meines Erachtens schon viel wert. Auch der Hinweis, die Quote derer, die verliert im aktiven Intraday-Handel, die ist leider nicht zugunsten dessen, der sich da drin versuchen will. Ja, also die meisten verlieren. Und wenn eben ein angehender Anleger diese Information gesteckt bekommt, dann wird er sich da auch vorsichtiger bewegen. Ja, ja. Das, denke ich, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Oder wenn man sagt, pass mal bei dem Broker auf, die verkaufen ihren Orderflow an HFT-Buden und an Hedgefonds. Ja? Mhm. Gerade jetzt hier bei diesen Zero-Brokern, großes Thema. Oder aber, wenn man sagt, wenn du das handeln willst, dann schau mal, dann geh direkt über ein Future. Oder aber, es gibt so viele, auch diese emotionalen Fallstricke, wenn man die erwähnt und das macht dem Leser diese Thematik dann bewusst, aha, das habe ich doch schon mal erlebt oder in dieses Fahrwasser möchte ich mich nicht begeben und solche Sachen. Also diese Ratschläge sind meines Erachtens schon wirklich wertvoll. Und ob dann jeder diese Erfahrung wirklich all in, also vollständig, intensiv dann durchleben muss, das sei dahingestellt. Also das bezweifle ich. So,
ja,
wenn genau, man vorgewarnt ist.
Genau, das ist ja immer auch so die Idee. Und die kommt natürlich auch aus der Beobachtung heraus. Dass du kannst den Leuten erzählen, was du willst, die machen es trotzdem. Aber die Frage ist, in welcher Intensität? Ja, so. Und da haben wir ja eh schon viel geholfen in dem Sinne, dass du zumindest mal einen Hinweis geben konntest. Und wer Fehler macht, merkt, okay, ich bin nicht der Einzige, der die Fehler macht. Es muss auch einen Grund geben, dass man die macht. Also soll ich mir lieber was anderes überlegen.
Ja.
Na, so, und das finde ich, ist letzten Endes ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, du hast es ja eben schon gesagt, es hat sich natürlich viel auch verändert im Markt. Auch seitdem du dabei bist, du hast ja über Jahrzehnte jetzt schon, gibt es so Vorträge, hältst du dementsprechend auch immer wieder so ein bisschen das Publikum bei Laune, machst deine Analysen, stehst auch in der Öffentlichkeit und du kennst den Markt. Du kennst den Markt zum einen von der Seite der Dienstleistungsanbieter, aber auch von der Seite der Trader und natürlich auch von der Seite des Institutionellen, was dann eben Broker oder Emittenten angeht. Wie hat sich der Markt aus deiner Sicht denn verändert in den letzten 10, vielleicht 20 Jahren?
Wie hat er sich verändert?
Also falls er sich verändert hat.
Ja, also ich muss sagen, für mich jetzt zum Beispiel zum Positiven, weil wahrscheinlich durch diese ständige Erfahrung, die man macht mit bestimmten Patterns, mit bestimmten Signalkonstellationen und mit dem intensiven Betrachten und Bewerten von Charts und Kursverläufen, ich habe den Eindruck, dass bestimmte Signale valider, also sogar besser geworden sind, besser lesbar und mit einer höheren Trefferquote. Ja,
das ist cool.
Letztendlich geht es ja hier darum, auch um Wahrscheinlichkeiten auszutarieren. Mhm. Ja, wie wahrscheinlich ist, dass sich jetzt hier die Apple weiter nach oben bewegt. Ja, und in der aktuellen Situation habe ich da verschiedene Patterns, die ergeben Cluster. Die Signallage ist inhomogen, also es gibt ein Pro und Contra, man wägt ab, kann aber ziemlich eindeutig aus meiner Sicht aktuell sagen, da kommt noch was nach oben. Es ist noch nicht fertig, da kommt noch was. Ich habe eine gute Signallage und das ist so mein Eindruck. Vielleicht bin ich da jetzt im Handel durch die vielen Jahre einfach besser geworden, aber auch, das kann ja auch sein, dass die Signale in den Zeitebenen, in denen ich ja den Markt handle, also Tage, Wochen, Monate, dass die da bei liquiden Basiswerten besser geworden sind. Das ist eine Erfahrung, also eine positive Erfahrung, weil ich kenne auch viele Trader, die mir sagen, ach, das ist ja schlimmer geworden, das funktioniert ja nicht mehr und solche Sachen. Und da muss ich sagen, das ist bei mir, also was, ja, das kann ich so nicht unterschreiben. Das kann ich so nicht unterschreiben, das ist genau das Gegenteil.
Das ist also
der Eindruck ist der, vielleicht auch früher habe ich weniger gewartet. Also heutzutage warte ich, bis dann ein Signal da ist. Und wenn keins kommt, dann mache ich keinen Trade. Früher war es vielleicht so, dass ich dann, wenn eine Zeit lang kein Signal im Dow war oder im Gold oder im Öl, dass ich mir gesagt habe, gut, dieses Signal, das ist jetzt nicht 1A, diese Konstellation, die ich hier jetzt sehe, aber ich mache den Trade. Ja? Und mit der Zeit bin ich dazu übergegangen, immer mehr zu warten, also bis wirklich ein sehr gutes Signal da ist. Bis wirklich ein sehr gutes Signal da ist und bei besonders validen, bei besonders guter Signallage ist es bei mir auch so, dass ich das Risiko durchaus etwas aufmache, dass ich da eine größere Position aufbaue auch. Weil ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, als ich das Ziel ins Trade bringe. Nein, andersrum. Dass ich den Trade ins Ziel bringen kann. Ja. Also ich warte länger, bis wirklich dann eine Signalkonstellation im Chart eines Titels hier auftaucht. Und nehmen wir ein Beispiel, insbesondere bei DAX-Aktien muss man da lange warten, bis man da wirklich ein gutes Signal hat. Hm. Und wenn man das akzeptiert, dann funktioniert es auch. Also das ist so eine Entwicklung, die ich sehe, also schönere Signale.
Mhm. Ja, schön.
Vielleicht hat es das auch was damit zu tun, dass die Notenbanken mit ihren geldpolitischen Maßnahmen viel drastischer mittlerweile reagieren auf Unwägsamkeiten, auf Probleme, die sich auftun, als es früher der Fall war. Mhm. Und die Reaktion auf das Platzen der US-Immobilienblase, die Bankenkrise, die Finanzkrise im Jahr 2007, 2008, die kam ja schlagartig und massiv. Es war ja sehr drastisch, was da gemacht wurde. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, Beginn des Jahres 2020, das Corona-Thema kommt plötzlich auf, die Märkte statistisch gesehen in den USA rutschen so schnell ab wie noch nie. Mhm. Also das waren sehr rasche Preisabschläge, die wir da gesehen haben an den Märkten und unglaublich schnell, unglaublich intensiv dann die Reaktion der großen Notenbanken, US-Notenbank, die EZB, die Bank of Japan etc. Das hat man davor so nicht gesehen, dass sie so schnell, so drastisch in den Markt sich reinstellen. Und auch die Regierungen haben sehr schnell fiskalpolitische Anreize gesetzt, Konjunkturprogramme aufgelegt. Also die Reaktion kam viel schneller. Es war mehr Liquidität da und Liquidität treibt den Markt. Das traden wir letztendlich, ja.
Ja, sehr klar. Ohne Liquidität kein Momentum. Ja. Man muss ja das herkommen.
Ja.
Muss ja geflutet werden irgendwann mal, das Ganze.
Ja, also die zugrunde liegende Kraft, ja, ist letztendlich das, was die großen Notenbanken machen, wenn sie defensiver agieren, bedeutet das auch für den Trader, dass er weniger Signale voraussichtlich im Chart sehen und traden kann. Mhm. Umgekehrt ist eine sehr laxe, eine ultra lockere Geldpolitik damit verbunden, dass eben starke Bewegungen in die Märkte reinkommen. Und das lässt sich dann besser handeln. Und ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die wir seit dem Jahr 2000 sehen, dass man nicht mehr bereit ist, seitens der Regierungen, der Notenbanken, in der Realwirtschaft entstehende Probleme oder andersrum, an den Finanzmärkten entstehende Problematiken sich umgreifen oder sich ausdehnen zu lassen in die Realwirtschaft. Also, dass man da ganz schnell massiv dagegen reagiert. Und das und eben nicht auch bereit ist, hier so ganz drastische Finanzmarktkorrekturen einiger Jahre, wie wir sie eben gesehen haben, ab 2000 oder ab 2006, 2007. Also ab 2000 ist der DAX, der ist ja zeitweise um 70% gefallen in den Jahren ab 2000. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und der Dow Jones und der S&P im Rahmen der Finanzkrise haben die sich in etwa halbiert. Innerhalb von 1, 2, 3 Jahren. Ja. Und das lässt man so nicht mehr zu. Also so ganz drastische Marktkorrekturen über einen längeren Zeitraum, weil das hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft und das versucht man eben zu vermeiden.
Ja. Hört sich plausibel an und ist auch offensichtlich. Ja. Man sprach ja immer schon auch wieder vom Plunge Protection Team, ja, das dann irgendwie genau dann eingreift, wobei man sich tatsächlich sicherlich nicht vorstellen sollte, dass da irgendwie Leute in Tarnanzügen auf einmal Aktien kaufen, sondern ja, dass dann trotzdem halt irgendwie der Markt
das schnell. Das sind so Erklärungsversuche, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Und von Brokerseite, was hast du da beobachtet? So inwieweit gab es denn da Veränderungen oder ist alles gleich geblieben? Was sagst du dazu?
Ja, also wir hatten neben dem Aktienhandel damals, da ist man noch, hat man vornehmlich Aktien gehandelt, Ende der 1990er Jahre. Hm. Dann kam das Thema der Knockout-Produkte, also der Hebelzertifikate.
Ja.
Knockout-Produkte. Sehr einfach verständliche Produkte. Produkte, die, ja, wo dann richtig Volumen reinkam. Da ist der deutsche Markt zusammen mit den in Hongkong, was diese Hebelprodukte anbelangt, der größte weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wow. Deutschland und Hongkong bei diesen sogenannten Knockout-Produkten. Riesiger Markt ist da entstanden. Der Privatanleger war, der aktive Privatanleger war da in der Lage, auch Basiswerte zu handeln, auf die er davor überhaupt gar keinen Zugriff hatte. Mhm. Ja, da sind auch Basiswerte handelbar im Rohstoffbereich, die davor Privatanleger nicht zugänglich waren. Das war ein Gebiet, das wurde nur von den Institutionellen, von Großanlegern beackert. Mhm. Also Zugang, Marktzugang zu unterschiedlichsten Segmenten, die man davor nicht handeln konnte. Und das ist also ein Riesenbereich auch geblieben, Knockout-Produkte. Darüber hinaus kamen dann die CFDs noch hinzu. Auch das keine Eintagsfliege, hat sich ganz gut entwickelt. Mhm. Und auch da gab es eben die Möglichkeit, Zugriff auf Märkte zu haben. Zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt CO2-Emissionsrechte, kannst du da über CFDs handeln. Ja, machen wir gerade auch, weil da haben wir eine gute mittelfristige Signallage, ja. Also ich handle alles außer bei Rohstoffen, Agrarrohstoffen. Da gibt es die gesellschaftliche Diskussion über den Sinn dieser des Handels, spekulativen Handels auch dieses Preisen. Deswegen lassen wir das aus. Ja, wenn die Gesellschaft das haben will, dann ist das so. Wobei ich selbst der Meinung bin, also das klammern wir jetzt mal aus, ja. Das ist halt meine individuelle Meinung. Aber ich akzeptiere den Konsens im Grunde genommen in der Gesellschaft, die sagen, nee, das soll nicht stattfinden, Agrarrohstoffe zu handeln. Aber ich selbst bin der Meinung, dass ein Landwirt, der will sich abpatchen und für den ist Liquidität wichtig. Und wenn ich als Trader Liquidität liefere und eben auch aktivere Marktteilnehmer da unterwegs sind und für höhere Umsätze sorgen, dann ist es für diese Rohstoffproduzenten, für Landwirte etc. Ist es eigentlich gut. Und wenn wir uns die ultralangfristigen Preisverläufe anschauen von Weizen, von Mais, von Reis, von Orangensaft, von Baumwolle und so weiter, dann stellt man fest, das sind nicht jetzt Jahrzehnte alte Aufwärtstrend, das sind sehr zyklische Bewegungen. Ja. Es geht ein paar Jahre hoch, ein paar Jahre runter, ein paar Jahre hoch, ein paar Jahre runter. Das sind also eigentlich Jahrzehnte alte große Ranges, ja, die seitwärts laufen. Und das ist im Grunde genommen dann auch ein klarer Hinweis darauf, dass spekulatives Kapital hier jetzt nicht zu einer Veränderung dieser Bewegung geführt hat. Mhm. Aber sei es drum, das ist jetzt so ein Teilbereich, ein kleiner, und den klammern wir aufgrund dieses gesellschaftlichen Konsens aus. Aber ansonsten hat man Zugriff auf Eisenerz, Industriemetalle. Mhm. Auch die kann der Privatanleger mittlerweile komfortabel handeln, indem er ein Knockout-Produkt oder CFDs handelt. Und das, finde ich, ist eine Riesenmöglichkeit, die eben der ganz normale Anleger auch hat. Finde ich gut.
Ja, kann ich zustimmen. Ich habe es mir irgendwann für mich als Demokratisierung des Handels genannt. Ja, dass irgendwie wirklich alle daran teilnehmen können, was ein Vorteil ist. Natürlich auch gleichzeitig verbunden mit der Gefahr, wenn du daran teilnimmst, hast du besser eine Idee, was du da machst. Unter dem Aspekt, Harry, und dann können wir so langsam, biegen wir jetzt in die Schlussgerade ein. Jetzt gibt es ja viele Veränderungen, gerade auch von administrativer bzw. von steuerlicher Seite in Deutschland, die auch intensiv diskutiert wurde und immer noch auch wird. Was meinst du, wie kann sich denn die Finanzindustrie, aber auch die Dienstleister in der Finanzindustrie oder ne, wie wir ja alle sind, wie können wir uns darauf einstellen? Was wird das für Auswirkungen haben und was bedeutet das für den aktiven Handel?
Ja, das ist zum Beispiel ein Faktor, der gegen den aktiven Anleger arbeitet. Ja, die steuerliche Behandlung jetzt von Knockout, was jetzt unmittelbar auch ansteht, da wird es noch Neuigkeiten geben, sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen. Die finalen konkreten Informationen zu dieser Thematik, aber CFDs, Futures, Knockout-Produkte, also Hebelprodukte, Optionsscheine, da wird es nicht mehr möglich sein, in der Form, wie man das gewohnt war, bisher Verluste gegenzurechnen. Ja. Mhm. Und das kann deutliche Auswirkungen haben auf den kurzfristigen Handel. Da muss man adaptieren, da muss man reagieren. Und für bestimmte Handelsformen, gerade jetzt so im Intraday-Bereich mit Scalping, ja, ganz viele Trades machen, das ist meines Erachtens nicht mehr profitabel. Hm. Eigentlich nicht mehr möglich aus Deutschland heraus. Hm. Da gibt es dann Möglichkeiten, ja, man gründet eine GmbH und also verschiedenste Punkte, die bei uns auf Guidance auch, diese Fragen werden da hitzig diskutiert. Ja, klar. Lösungsvorschläge präsentieren wir auch. Übrigens ganz aktuelle jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Mhm. Wir warten jetzt noch auf die neuesten, auf die finalen Informationen vom Herrn Scholz, Finanzminister, aus seinem Institut. Und dann werden wir da verschiedene Wege aufzeigen, wie man darauf reagieren kann. Man kann reagieren, und so der für mich wäre es der Worst Case, der schlimmste Fall, der eigentlich nicht wirklich für meine Vorgehensweise so schlimm ist, dass ich auf Index-ETFs und den direkten Aktienhandel dann mehr den Fokus haben werde, dass ich hier mehr von Futures, von Knockout-Produkten weggehen würde. Mhm. Aber das ist noch in der Schwebe. Das finale Konzept, das kommt in den nächsten Tagen, in den nächsten 1 bis 2 Wochen, denke ich. Ja. Und da wissen wir dann auch mehr. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also das arbeitet im Moment, diese Thematik, steuerliche Behandlung von Verlusten, im aktiven Handel bei bestimmten Produktgattungen, das arbeitet gegen den aktiven Anleger. Das ist so ein Trend, den ich nicht gerne sehe natürlich. Aber ich sehe darin jetzt nicht das ganz große Problem wie bei einem Intraday-Trader, der meines Erachtens, der muss dann auswandern, der muss woanders hin, der muss von woanders handeln, wenn er das weiter so betreiben will, wie er es bisher betreiben wollte.
Ja, oder eben. So. Und wir hatten es ja schon festgestellt, es ist auch nicht für jeden was, vielleicht umdenken, andere Strategie wählen. dann doch vielleicht mit Aktien handeln, die dann wiederum von diesen ganzen Situationen ausgenommen sind. Stand aktuell Januar 2021. Ja, wir wissen es ja nicht, wie es dann weitergeht. Aber das ist dann eben sicherlich die Variante davon. Harry, eine letzte Frage habe ich noch und dann haben wir auch schon eine gute Stunde voll tatsächlich. Man soll es sich für möglich halten. Wenn ich einsteige, was ist aus deiner Sicht, was ist der wichtigste Tipp? Was sollte ich unbedingt berücksichtigen als Beginner?
Ja, also eigentlich das, was ich damals auch gemacht habe, dass man eben in sich ja, vernetzt, dass man schaut, wer macht das, was ich beabsichtige zu tun, ja, diesen Handel. Wer macht das schon? Wer hat da Erfahrung? Welche Privatanleger? Und dass ich mich eben mit diesen austausche, ja, in Foren. Und da komme ich wieder auf Guidance eben zu sprechen. Also wir haben hier gerade für aktive Anleger den größten Raum, die meisten Follower, ja, so heißt das ja mittlerweile, Follower, dass man sich da austauscht, wirklich aus erster Hand dann erfährt, auch von jemandem, der das selbst erlernt hat, auch als Autodidakt, auf was es da ankommt. Also dieser Austausch, welcher Broker ist sinnvoll für den Handel, den ich hier im Blick habe und welche Strategien gibt es, welche Strategien passen jetzt für mich? Also da muss ich dann auch einige einfach mal ausprobiert haben. Und wie sind eben die unterschiedlich einsetzbaren Handelsinstrumente gestrickt, auf was muss ich da achten?
Ja.
Wie verhält es sich mit den Kosten, ja, wenn ich diesen Handel aufnehme? Man möchte das ja möglichst günstig haben auch. Also das ist alles so, wo ich so ein Punkt, wo ich mir sage, austauschen und natürlich Bücher lesen dazu. Mhm. Bücher lesen, da braucht es gar nicht so viele. Jetzt im Bereich der technischen Analyse, es ist John Murphy, Jack Schwager, technische Analyse. Wenn man das liest, wenn man sich damit beschäftigt, und eben mit anderen austauscht, reicht das? Reicht das? Und man kann natürlich dann im weiteren Verlauf auch dann sehr genau gucken, mal auf ein Seminar zu gehen, ja, auf ein Intensivseminar oder dann auch über online diese Veranstaltung, wo jemand also über 2-3 Tage eben genau erläutert, wie er selbst dabei vorgeht und auf was zu achten ist. Ja, das kann man durchaus dann, das wäre so der letzte Schritt meines Erachtens, wenn man eben schon ein gewisses Vorwissen dann sich angeeignet hat. Das kann man dann auch noch in Erwägung ziehen. Seminar.
Okay, klasse. Harry, vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Inputs und für einmal den Gesamtabriss sozusagen über rund 20 Jahre Börse, Trading, Erfahrung, ein bisschen mehr noch dann bei dir, aber auch die Veränderung. Und ich finde, du hast viele Dinge auf den Punkt gebracht, die doch einigen durch den Kopf gehen und wo sich viele Fragen stellen. Dafür nochmal wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ne, vielleicht auf der World of Trading oder an anderer Stelle. Aber bis dann erstmal.
Jawohl. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank für das mir entgegengebrachte Interesse und euch allen Erfolg im Handel.
Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook. Und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt.
da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.